das ist super, danke. Ja, wir sind ja eigentlich in unserer Predigtreihe seit ein paar Wochen oder eben auch noch kommenden Sonntag beschäftigt uns dieses Thema Beziehungsweise. Und wir schauen diese unterschiedlichen Aspekte von Beziehungen an. Vor zwei Wochen, glaube ich, da war der Martin da, Martin Kampus, und hat aus Epheser Kapitel 5 über die Ehe gesprochen, unsere Ehebeziehung. Und dann war der Erwin dran mit eben Gott lieben, wie geht das? Und wir kennen wahrscheinlich so diesen bekannten Vers, eben, dass wir Gott lieben sollen, von ganzem Herzen, von dem, mit allem, was wir sind und was wir haben. Ich lese den Vers gleich nochmal und die meisten von euch kennen ihn auswendig. Und heute geht es uns eben um eine weitere Komponente dieses bekannten Verses. Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das größte und erste Gebot, sagt die Bibel. Und das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben und dann wie dich selbst, ganz genau. Und um dieses letzte Element, wie dich selbst, soll es heute gehen. Und deshalb habe ich diesen Spiegel mitgebracht. Ich glaube, dieses Exemplar, gerade weil es kaputt ist, zeigt ein bisschen die Realität. Darf ich das so sagen? Ich glaube, dass einige einfach ein zerbrochenes, ein verzerrtes Bild von sich selber haben. Und dass an vielen Stellen einfach es nicht die Realität Gottes, wie er über uns denkt, widerspiegelt. Oder zumindest sehr verzerrt widerspiegelt. Und deswegen war ich dankbar, dass mir meine Frau ihren Spiegel zur Verfügung stellt. Darum soll es also heute in erster Linie gehen, wie sieht Gott mich eigentlich? Und ich nehme euch mal mit hinein, einfach in diesen Vers. Matthäus Kapitel 22 ist eine klassische Stelle, wo eben dieser Vers uns nochmal in Erinnerung gebracht wird. Matthäus Kapitel 22, da heißt es dann beispielsweise, wir haben das schon gelesen, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken, so übersetzt hier Neues Leben Bibelübersetzung. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Nun, dieses erste Gebot wird hier auch das größte genannt, die Liebe zu Gott. Auch wenn wir über diese anderen Aspekte miteinander sprechen, und nächste Woche geht es eben um die Beziehung zum Nächsten. Vor allem der Günther wird kommen, ein Missionar von der DMG, und uns einfach mit hineinnehmen, vielleicht auch die, die so über unsere Landesgrenzen hinaus leben, den Nächsten zu lieben. Eben, aber heute geht es uns um diesen Aspekt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das größte Gebot wird hier zuerst genannt, die Liebe zu Gott. Und ich glaube, aus der richtigen Einstellung und Haltung Gott gegenüber ergeben sich dann auch die anderen Gebote oder das richtige Verhalten. Wenn ich Gott als den erkannt habe, der er wirklich ist, wenn Gott den Platz bekommt in meinem Leben, der ihm eigentlich zusteht, dann regelt sich mein Leben auch in den anderen Beziehungen. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn wir das erste Gebot, Gott den Herrn alleinig, als alleinigen Herrn zu lieben, wenn wir das verfehlen in unserem Leben, dann wird auch der Rest nicht klappen. Die Frage, wen oder was wir anbeten, was wir unsere Aufmerksamkeit schenken, das wird uns beeinflussen. Die Frage, wen oder was ich anbete und verfolge, ist entscheidend, ob mein Leben im Sinne Gottes gelingt. Auch in den Beziehungen oder gerade in der Beziehung mir selbst gegenüber. Nun, dieser zweite Teil dieses bekannten Verses oder dieser bekannten Verse aus Matthäus 22, Gott zu lieben und den Nächsten, wird in erster Linie immer wieder verwendet, unsere Verantwortung deutlich zu machen anderen Leuten gegenüber. Du musst den anderen lieben, vor allem wenn du Christ sein willst, dann musst du eben da tatsächlich entsprechend handeln. Aber meine feste Überzeugung ist eigentlich, dass ich den anderen nicht lieben kann, wenn ich mich selbst nicht geliebt weiß. Dass ich den anderen nicht lieben kann, wenn ich mich selbst nicht geliebt weiß. Daher ist so entscheidend eben, dass die Liebe Gottes unser eigenes Herz erreicht. Zum Beispiel, wenn ich mit Leute oder auf Leute neidisch bin, dann werde ich sie nicht wirklich lieben können. Das funktioniert nicht. Wenn Jesus nicht mein Herz erweicht, wird es wirklich schwer, einfach mit der Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber. Zumal eben hier im Text, wenn es von Liebe geht, eben andere zu lieben und mich selbst zu lieben, um einen Begriff geht, der uns relativ bekannt ist. Die Bibel unterscheidet ja in dem Begriff Liebe ganz oder benutzt unterschiedliche Begriffe, wie wir wissen. Und an dieser Stelle wird der Begriff Agape erwähnt. Also eigentlich eine Art von Liebe, die den Charakter Gottes widerspiegelt, den wir Menschen aus uns alleine heraus eigentlich gar nicht können. Wir können nicht in dieser Art und Weise lieben, eben wie es dem Charakter Gottes entspricht. Und wir werden eben in dieser Form nicht lieben können, wenn Gott uns nicht damit beschenkt. Und dieser moralische Appell einfach, du musst mehr lieben, du musst deinen Nächsten lieben, vor allem die auch ein bisschen schwierig sind, das wird nicht funktionieren und die meisten zur Verzweiflung bringen, wenn wir ihnen nicht dazu sagen, dass nur durch Jesus das überhaupt möglich ist. Wenn Gott einfach Einfluss hat auf mein Herz, mehr und mehr Raum gewinnt und seine Jesusart durch mich deutlich wird an dem anderen, aus eigener Kraft Ärmel hochzukrempeln, wird diese Art von Liebe überhaupt nicht funktionieren. Mein Anliegen heute eben, wenn wir darüber sprechen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist kein Plädoyer für Selbstliebe, sondern mal zu sehen, was Gott wirklich in mir sieht oder wie er mich ansieht, was seine Wahrheiten über mich sind aus seinem Wort und ob sie wirklich mein Denken und mein Herz auch prägen und bestimmen. Das Problem, eben die Herausforderung für mich ist, das Erstaunliche ist nämlich, dass wir uns an vielen Stellen viel zu sehr lieben. Und mehr als Gott und das, was er sagt. Dass wir viel zu sehr ich, mir, meiner, mich und all diese Begrifflichkeiten einfach vor Augen haben. Und dass wir glauben, es dann, uns dann gut geht, wenn wir dem nachkommen, als Gottes Programm und Zusagen über unser Leben wahrzunehmen. Manche drehen sich so stark um sich selber, dass sie den Blick auf Gott verlieren und das Leben verpassen, das eigentlich nur bei ihm zu finden ist. Von daher geht es mir nicht um Selbstliebe in diesem klassischen Sinne und was wir von dieser Begrifflichkeit meinen, sondern tatsächlich mal zu sehen, wie denkt Gott wirklich über mich? Und da glaube ich eben ganz, ganz überzeugt, so wie das dieser Spiegel sagt, oder diese exemplarisch deutlich machen soll, dass unsere Vorstellungen und unsere Gefühle uns selbst gegenüber oft den Wahrheiten Gottes in seinem Wort nicht entsprechen. Dass wir ein verzerrtes Bild haben von diesen Wahrheiten, wie Gott sie über uns sagt. Vor einiger Zeit hat ein bekannter Autohersteller, ich darf das ja hier nennen, Opel, eine interessante Werbung geschaltet. Und diese Werbung hieß eben so in mehreren eben kurzen Szenen, auch im Fernsehen dargestellt, Umparken im Kopf. Vielleicht erinnert ihr euch an die ein oder andere Szene, die da dargestellt wird. Der Slogan eben Umparken im Kopf, das Anliegen der Firma war, die bisherige Sichtweise einmal zu überdenken und zu korrigieren und zu erneuern. Also falsches Voreingenommensein einfach mal aufzugeben und sich neu zu ihr orientieren. Dieses eher schlechte Image sollte ersetzt werden. Also ich bin total beeindruckt, was die Werbeleute manchmal so auf die Reihe kriegen. Die haben etwas entdeckt, ganz großartig gemacht. Es geht eigentlich nicht weniger um die Qualität des Autos, als dass es eben ein falsches Denken, ein falsches Image ist. Und deshalb sind sie mit ihrer Werbekampagne einfach an den Markt gegangen mit diesem Slogan Umparken im Kopf. Und genauso, glaube ich, geht es auch im geistlichen Bereich eben um ein Umparken im Kopf und in unserem Herzen. Dass wir nicht länger falschen Dingen aufsitzen und denen Glauben schenken, sondern den Dingen, wie Gott sie in seinem Wort uns tatsächlich sagt. Falsche Denkmuster und Lügen aufzugeben und sie gegen biblische Wahrheiten zu ersetzen. Und immer wieder begegnen uns Ansichten, die wir sogar tolerieren und für wahr halten. Allerdings sagt Gott etwas völlig anderes. Aber dennoch, und das ist das Interessante, halten wir an diesem falschen Denken fest. Das hat mit persönlicher Prägung und auch mit eigenen Defiziten zu tun. Aber eben, es ist tatsächlich so, dass wir oft diesen Dingen mehr Glauben schenken als den Wahrheiten Gottes. Die Tatsache ist eben, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wird uns prägen. Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wird uns prägen. Wenn wir uns schwerpunktmäßig mit den Lügen beschäftigen, mit den Gefühlen, die uns auch falsche Wahrheiten vermitteln wollen, dann werden die groß und werden unser Leben bestimmen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit aber auf das richten, was Gott über uns sagt, wenn wir die zentralen Wahrheiten Gottes über unser Leben aufnehmen, dann werden die unser Leben bestimmen. Also die Frage ist ganz platt, womit beschäftigst du dich? Welchem Teil schenkst du Glauben? Dem falschen Gefühl? Den falschen Wertungen vielleicht von anderen Menschen? Oder eben dem, was Gott in seinem Wort sagt. Was du anschaust, das wird größer. Ganz einfach. Was du anschaust, das wird größer. Und dich und mich beeinflussen. Also was schaust du an? In unserer Gesellschaft werden uns falsche Gleichungen eben angeboten, nach denen Menschen ihr Leben aufbauen. Leider sind diese Gleichungen völlig falsch und führen uns auch auf die falsche Pferde. Wenn man das anschaut, ja, tolles äußere Erscheinen und Bewunderung, das ist wirklich, jetzt sind Leute angenommen. Oder sie haben eine hohe soziale Stellung und Anerkennung, das gibt ihnen Sicherheit. Oder auch starke Leistung und Erfolg ist Bedeutung. Hast du was? Dann bist du was. Das Erstaunliche ist, es gibt Menschen, je besser du sie kennst, desto weniger willst du mit ihnen zu tun haben. Kennt ihr das? Je besser du sie kennst, desto weniger willst du mit ihnen zu tun haben. Sie sind äußerlich oder können äußerlich sehr erfolgreich sein, aber innerlich stark verkümmert. Und sie haben gesellschaftlich einige Ziele erreicht, aber sie sind als Person irgendwie selber auf der Strecke geblieben. Echte Annahme und ewige Sicherheit und Bedeutung, das hat etwas mit Jesus zu tun. Und deswegen habe ich uns hier diesen Vers auf diese Folie gesetzt, in Johannes 10, Vers 10. Die meisten kennen diese Stelle. Ich bin gekommen, sagt Jesus, um ihnen das Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Diese Art von Leben wirklich zu haben, hat etwas mit Jesus zu tun. Der Mensch ist nicht die Summe seines Besitzes, was er vorweisen kann. Und sein Wert bemisst sich nicht daran, wie akzeptiert er durch sein Umfeld ist, was wir glauben. Sondern eben, da sind ganz andere Aussagen Gottes, die es neu gilt anzunehmen und zu hören und eben nicht diesen falschen Gleichungen zu folgen. Nun, ich glaube, dass letztlich jeder auf der Suche ist, hier heißt es, wir alle sehnen uns nach Liebe, nach Anerkennung, die nicht von der eigenen Perfektion abhängt. Dass ich nicht immer perfekt funktionieren muss, erst dann bin ich angenommen. Das wäre wie ohne jegliches Fehlverhalten, ohne jegliche Probleme, dann erst bin ich angenommen. Ich fand das so richtig toll, in Johannes Kapitel 4, ist diese bekannte Geschichte, wo Jesus einer Person begegnet, die von der Gesellschaft im Prinzip nicht so angesehen ist. Deswegen geht sie zu einer Zeit zu einem Brunnen, wo sie vermutet, alleine zu sein, damit sie niemand begegnen muss. Sie ist ein wenig ausgegrenzt, eben diese Samariterin, die mit ihren Beziehungen, einfach wissen wir aus der Geschichte, auch nicht so erfolgreich war. Da hatte sie sich vielleicht erhofft, durch so, wie sie ihre Beziehung gestaltet, diesen Lebenssinn, diesen Lebensdurst zu stillen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Und in diesem Wissen begegnet ihr Jesus, und ich möchte uns aus dieser Geschichte eigentlich nur einen Vers lesen, der für mich sehr interessant war. Da heißt es, Jesus antwortet, wenn du wüsstest, Johannes 4, Vers 10, Jesus, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber was sagt Jesus? Wenn du wirklich wüsstest, wer dir jetzt hier gegenübersteht, wenn du wirklich erfassen könntest, was ich dir anbiete, dann wäre die logische Konsequenz, du würdest mich fragen, gib mir davon. Wir haben gesagt, es gibt Leute, je besser du sie kennst, umso weniger willst du mit ihnen zu tun haben. Wisst ihr, was ich glaube? Bei Jesus ist es genau andersrum. Je besser du ihn kennst, desto mehr willst du von ihm in Anspruch nehmen. Und ich glaube, dass das unser grundsätzliches Problem ist, was Jesus hier anspricht. Dass wir viel, viel mehr noch entdecken sollten, wer Jesus wirklich ist und was er unserem Leben tatsächlich anbietet. Und dass er derjenige, der ist, der unsere Sehnsucht wirklich stillt und dass es an anderer Stelle eben diese Möglichkeit nicht gibt, denn die Bibel berichtet, von all dem anderen, wie du versuchst, diesen Lebenshunger zu stillen, wirst du wieder durstig. Du wirst nicht satt. Und Selbstversuche gibt es genug. Geschichten, die Menschen erzählen, wo sie eben auf den falschen Weg gekommen sind, versucht haben, ihren Lebensdurst zu stillen und merken, ich werde nicht satt davon, ich werde wieder durstig. Ich glaube tatsächlich, das Wesentliche, worum es uns gehen muss, ist einfach Jesus selber. Darf ich das ganz platt formulieren? Ich glaube nicht, dass wir mehr Gebet brauchen, auch nicht mehr Gemeinschaft. Was wir wirklich brauchen, ist die qualitative Begegnung mit Jesus selbst. Um zu entdecken, wer er ist, wie er ist und was er dir wirklich anbietet. Wir alle sehnen uns, so heißt es hier, nach Liebe, nach Anerkennung, die nicht von der eigenen Perfektion abhängt. Genau von solcher Liebe spricht Jesus. Sie ist eben, diese Liebe, die Jesus anbietet, ist nicht abhängig von der Leistung oder Liebenswürdigkeit des Geliebten, sondern sie ist verankert im Wesen Gottes. Und das ist eben was völlig anderes, als wir in der Regel kennen. Ich liebe dann vielleicht jemand, wenn ich davon profitiere, von dieser Beziehung, deswegen investiere ich. Welche Kriterien auch immer. Also, vielleicht habe ich das an dieser Stelle schon erzählt. Als die Kinder sehr klein waren, und viele haben das ja erlebt, dann ist ja ihre Leistung nicht so ausschlaggebend. Also, wenn kleine Kinder, die gerade geboren sind, was können sie an Leistung erbringen, damit du sie liebst? Also unsere waren so, weiß nicht, wie das bei euch war, aber die konnten uns vom Schlaf abhalten, die konnten selbstständig in die Hose machen und solche Dinge. Wenn jetzt unsere Liebe ihnen gegenüber abhängig wäre von der Leistung, die sie erbringen können, dann wäre es schlecht bestellt um unsere Kinder, oder? Wir lieben unsere Kinder nicht aufgrund der Leistung, die sie erbringen, sondern weil sie unsere Kinder sind. Und diese Art von Liebe ist das, was Jesus dir anbietet. Es geht ihm nicht darum, was du für das Reich Gottes alles noch bewerkstelligen kannst, sondern Jesus geht es um dich selber. Nicht um deine Leistung, die du erbringen kannst. Und deswegen glaube ich, ist das, was wir in erster Linie brauchen, eben diese neue Begegnung mit Jesus, dass uns seine Liebe erreicht. Für die, die länger unterwegs sind mit Jesus schon, die haben verstanden, dass Jesus liebt dich irgendwie ein missionarischer Auftrag ist. Ich muss den Menschen sagen, dass Jesus sie liebt. Ja, ist schon richtig. Nur wann hat diese Botschaft das letzte Mal dein eigenes Herz erreicht? Weil es schließt dich ja mit ein. Wann hat es dich innerlich wirklich bewegt, dass Jesus dich liebt und es nicht auf deine Leistung ankommt? Manche erleben oder empfinden das sogar als Druck, es auch weiter zu sagen, aber eben diese Botschaft kommt bei ihnen persönlich nicht ein. Nochmal, ich glaube, je besser wir Jesus kennenlernen, desto mehr wollen wir mit ihm zu tun haben. Diese Liebe, die Jesus anbetet, hat einen ganz anderen Charakter. Hans-Joachim Eckstein, manchen ja bekannt, dieser Tübinger Theologe, Neutestamentler, hat einmal ein interessantes Zitat gebracht. Und das habe ich euch hier auf einer Folie geschrieben. Wenn wir uns selbst nur für eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen könnten, dann hätte sich unser Selbstzweifel gleich für eine Ewigkeit verflüchtigt. Wenn wir wirklich verstehen würden, was Jesus uns anbietet, dann wäre es einfacher, mit uns selber umzugehen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir das am dringendsten brauchen, diese echte Begegnung mit Jesus, dass da seine Liebe uns persönlich erreicht. Vielleicht habt ihr schon reingeschaut. Wir haben versucht, auf den Plätzen zumindest die Zettel so zu verteilen, dass jeder die Gelegenheit hat, mal mit reinzuschauen, wie so ein Arbeitsblatt. Und wenn in der Zwischen da noch Lücken sind, wäre schön, wenn ihr eins vorgebt. Oder ihr habt da an der Seite eins. Vielleicht kannst du es mal, oder sind da mehrere? Genau. Ich habe versucht, einfach ein paar Wahrheiten, die die Bibel über uns sagt, hier auf diesem Zettel aufzulisten. Dass wir in Christus, also für diejenigen, die Jesus persönlich als ihren Herrn angenommen haben und wissen, dass er dass Jesus in uns Wohnung gemacht hat, dass die Bibel einfach ein paar Zusagen an uns hat, die man in unterschiedliche Rubriken einteilen könnte und die Liste ist nicht vollständig. Ich lade euch ein, immer da, wo ihr an bestimmte Bibelstellen kommt, diese Liste einfach zu ergänzen und sich mit diesen Wahrheiten zu beschäftigen. Ich bin in Christus angenommen, ich bin nicht länger verworfen, ungeliebt oder irgendwie schmutzig, dreckig. In Christus bin ich voll und ganz angenommen. Er sagt uns zu, ich bin Kind Gottes. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, das Vorrecht, Kind Gottes zu sein. Gott bezeichnet mich als seinen Freund. Ich nenne euch Freunde. Niemand hat größere Liebe, heißt es in der Bibel, als der sein Leben lässt für seine Freunde. Diese Liebe hat Jesus unter Beweis gestellt. Ich bin gerechtfertigt, also völlig okay vor Gott, das ist das, was es meint. Gerecht ist ja ein rein juristischer Begriff und meint tatsächlich, ich bin allen Ansprüchen, die gefordert sind, entsprechend. Durch das, was Jesus für mich getan hat, ist alles, was Gott anfordert, abgeleistet. Der Preis ist vollständig bezahlt. Ich kann nichts hinzufügen. Das ist das, was sagt. Ich bin okay vor Gott. Ich muss nicht durch Leistung erst irgendwie das Wohlwollen Gottes wieder in mein Leben hineinbringen, sondern Gott ist schon auf deiner Seite. Du musst ihn da nicht erst hinholen. Durch das, was Jesus für mich und für dich getan hat. Der zweite Aspekt, ich bin sicher, weil sich jemand für mich verbirgt. Jesus hat gesagt, das, was ich angefangen habe, das bringe ich auch zu Ende, dass er uns sicher ans Ziel bringt. Ich bin nicht länger schuldig, ungeschützt, allein oder verlassen. In Christus bin ich sicher. Ich bin frei von aller Verdammnis. Warum? Weil Christus eben diesen vollständigen Preis bezahlt hat. Ich bin gewiss, dass alles zu meinem Guten dient, weil dich jemand auf seinem Schirm hat, weil Gott dich auf seinem Schirm hat. Er weiß, was dich bewegt, womit du kämpfst. Und er weiß eben, was du brauchst. Ich bin dein guter Hirte, so sagt er uns zu. Ich bin als dritte Kategorie bedeutungsvoll. Ich bin nicht länger wertlos, unzulänglich, hilflos, hoffnungslos. In Christus bin ich wichtig. Er will einen Unterschied durch dich machen. Gott will dich gebrauchen in seinem Reich. Nicht als Gegenleistung für die Errettung, sondern mit dir will er einen Unterschied machen in dieser Welt. Und deshalb hat er dich individuell begabt und möchte dich eben so gebrauchen, dass es wirklich diesen Unterschied macht und dich ausrüsten mit dem, was du dazu brauchst. Und wenn ihr das Blatt rumdreht, dann ist es einfach mal so gegenübergestellt, eben wie denkt mein himmlischer Vater über mich? Und in der linken Spalte stehen einfach all diese Dinge, die unser Denken bestimmen könnten. Lügen, die eigentlich nicht wahr sind, dass Gott weit weg ist und nicht interessiert ist an mir, dass er straft, dass er passiv und teilnahmslos ist. Und gegenübergestellt sind immer wieder Wahrheiten aus der Bibel mit den entsprechenden Versen, die eben deutlich machen, Gott ist ganz anders. Wo muss ich, und das wäre meine Konsequenz, wo muss ich mein falsches Denken gegen diese Wahrheiten Gottes eintauschen? Das, womit du dich beschäftigst, wird dein Leben bestimmen, haben wir gesagt. Wenn es weiter die falschen Wahrheiten sind, dann werden wir mit Selbstannahme und all diesen Dingen immer wieder Probleme haben. Wenn es aber das ist, was Gott über mich sagt, dann gibt es überhaupt keinen Grund dazu. So, womit beschäftigst du dich? Das wird dein Leben prägen. Tragisch ist, dass ich oder wir uns vielleicht mehr von den Lügen als von Gottes Wahrheiten prägen und beeinflussen lassen. So, meine Konsequenz, also was kann ich tun, um von Gott akzeptiert zu werden? Und ich hoffe, die Schriftgröße ist groß genug. Gar nichts. Gar nichts kannst du tun. Du und ich, wir sind es bereits, angenommen, von Gott her akzeptiert, aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Und egal, was du tust, positiv oder negativ, wird das nicht verändern. Glauben wir das? Es gibt keine Verdammnis mehr, keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ich fand das so richtig schön, wie eben Watchman Nee das damals deutlich gemacht hat. Er hat das versucht deutlich zu machen mit einem einfachen Beispiel. Was es bedeutet, weil wir auf dieser Liste haben, immer wieder in Christus zu sein. In Christus bin ich angenommen, in Christus bin ich sicher, in Christus bin ich bedeutungsvoll. Sagt er, was bedeutet das? Und er hat das versucht zu illustrieren, indem er sagt, wenn ich als dieser Zettel in Christus bin, was genau sieht Gott, wenn er uns anschaut? Na, den vollkommenen Christus. Na, das, was er für uns getan hat. Reicht Golgatha aus? Ja, es ist die Währung, die im Himmel angenommen wird. Und deswegen ist so wichtig zu wissen, bin ich drin in Christus? Habe ich bei ihm festgemacht? Sind es die Wahrheiten, die für mich gelten? Ist es so, dass Gott mich ansieht, nicht losgelöst von Christus mit all dem, was mein Leben eklig, dreckig und schlecht macht und Schuld vor Gott besteht? Sondern bin ich der, dem wirklich vergeben ist, den Gott anschaut und sagt, super. Wir haben als Textgrundlage gewählt einfach einen relativ bekannten Psalm. Und ich möchte an dieser Stelle gar nicht mehr mit euch so durchkauen, als einfach nur ein paar Verse mit uns lesen. Dieser Psalm, 139, ein Psalm Davids, macht deutlich, dass Gott uns mit seiner Fürsorge beschenkt, so wie Hartmut uns das auch heute Morgen schon aus der Bergpredigt gelesen hat. Er macht unmissverständlich klar, dass Gott uns mit seiner Fürsorge beschenkt und dass in dieser wohltuenden Geborgenheit sich ein Mensch gesund entfalten kann. Wisst ihr was? Christsein ist die einzige Chance, sein Leben so zur Entfaltung zu bringen, wie es Gott überhaupt gedacht hat von seiner Schöpfung her. Ohne Jesus geht es überhaupt nicht. Du darfst zu dem Menschen werden, wie Gott sich ihn vorgestellt hat. Sich wirklich in dieser Geborgenheit, in dieser Angenommenheit so zu entwickeln, einfach wie Gott sich das gedacht hat. Und das macht dieser Psalm deutlich, dass Gott uns mit seiner Fürsorge beschenkt und dass ich ihn eben in dieser wohltuenden Geborgenheit mich einfach so entwickeln kann, wie Gott sich das gedacht hat. Nur wer vor Gott auf der Flucht ist, empfindet die Nähe Gottes, die in diesem Psalm beschrieben wird, als Bedrohung. Dass Gott meine Gedanken sieht, dass er alles über mich weiß. Ist das nicht schrecklich? Na, ist gut. Gott wusste das vorher und hat sich vorher für uns entschieden. Herr, du hast mein Herz geprüft, so sagt David hier in Vers 1, Psalm 139, Vers 1. Du weißt alles über mich, eben auch die Lügen, so habe ich das in Rot hier reingeschrieben, an die ich glaube und die mich prägen, wo ich eben von falschen Vorstellungen einfach oder wo ich an falschen Vorstellungen mein Leben ausrichte. Herr, du hast mein Herz geprüft, du weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es, du kennst all meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, so siehst du es. Du bist mit allem, was ich tue, vertraut. Wo immer ich mich befinde, du weißt es, du hast mich auf dem Schirm. Es ist für mich eine unglaubliche Wahrheit, dass egal, wo du hinkommst, war Jesus schon. Du kommst immer in vorbereitete Verhältnisse. Jesus hat dich auf dem Schirm. Ob das der berufliche Termin ist, ob das der Arztbesuch ist, ob das schwierige Situationen ist, einfach zu wissen, Jesus war schon da. Und das darf ich in Anspruch nehmen. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir, hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Also Gottes Vorstellungen über mich und sein Schutz im Hinblick auf mein Leben ist viel größer, als ich das wirklich rationell erfassen kann. In Vers 17 heißt es dann, wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott, wie du über mich denkst, ist so großartig, ist das, was der Psalmist hier sagt. Es sind unendlich viele solcher guten Gedanken über mich. Wie viel davon kennen wir, von diesen unendlich vielen guten Gedanken Gottes über unser Leben? Mit wie viel von diesen Wahrheiten sind wir wirklich vertraut, dass sie unser Leben bestimmen? Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich weiß nicht, ob du diese Übung schon mal gemacht hast, am Strandurlaub begonnen hast, diese Sandkörner zu zählen. Das ist eine müßige Geschichte. Und wahrscheinlich kommst du nicht zu Ende. Von daher, wenn die Bibel das Bild gebraucht, glaube ich, haben wir eine schiere Unendlichkeit guter Gedanken Gottes über dich. Und jetzt spielt es überhaupt keine Rolle, was für Fehlversagen oder Fehlhaltungen in der Vergangenheit da schon vorgefallen ist. Der Berg unserer Schuld und der Last, die wir empfinden vor Gott, kann niemals größer sein als die guten Gedanken Gottes über dich. Womit du dich beschäftigst, das wird dich beeinflussen. Ist es der Berg des Versagens und der Einschränkungen, wird das immer wieder dein Leben blockieren. Sind es die Wahrheiten Gottes, wie er wirklich über uns denkt, wirst du mehr und mehr zu dem Menschen, wie Gott sich ihn vorgestellt hat. Wessen Entscheidung ist es? Deine eigene. Womit du dich beschäftigst, das wird größer. Und Lügen werden nicht wahr, nur weil ich ihnen Glauben schenke. Selbst wenn die Mehrheit sich danach richtet, wird es trotzdem nicht Wahrheit. Wahr ist das, was Gott in seinem Wort sagt. Und meine Entscheidung ist, ob ich das für mich in Anspruch nehme oder nicht. In unserer Jahreslosung wird ja ein interessantes Bild beschrieben. Ich will euch trösten, wie eine Mutter trösten kann, wie eine Mutter tröstet. Es gibt ja unterschiedliche Übersetzungen, aber das ist so diese Wahrheit. Die Mütter haben eben eine besondere Begabung, wirklich Trost zu spenden in der Regel. Und das wird auf Gott übertragen. Gott kann in besonderer Weise eben einen Trost geben, den vielleicht sonst keiner geben kann. Und zu dieser Jahreslosung schreibt Gottfried Heinzmann einfach zu den Jahreslosungen auch der vergangenen Jahre immer wieder so ein kurzes Gedicht oder einen kurzen Vers. Und den habe ich euch als Abschluss mitgebracht. Dunkle Angst bedrängt mein Herz. Kalte Zurechtweisung zerkratzt meine Seele. Bittere Enttäuschung entzieht mir alle Kraft. Aber du kommst und bist da, mein Gott, deine Stimme ganz nah an meinem Ohr, du bist mein geliebtes Kind. Und wie ein Mantel legt sich deine Liebe um mich, geliebt, geborgen, getröstet, gehe ich meinen Weg in dieser Welt. Das ist mein Wunsch für euch, dass uns diese Liebe Gottes und seine Wahrheiten uns wirklich umhüllen wie so ein Mantel. Und ich wirklich entdecke einfach, Gott denkt so unendlich gut über mich. Und es ist tatsächlich diese Entscheidung, ob ich diese falschen Aussagen, diese falschen Gleichungen einfach mal beiseite lege, ihnen nicht länger Glauben schenke und mich mehr auf diese Wahrheiten Gottes über mein Leben konzentriere und so zu dem werde, wie Gott sich das gedacht hat. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Wenn wir das in einer richtigen Art und Weise tun, wird sich unser Leben ordnen. Was wir anbeten, das wird uns bestimmen. Manche haben sich viel mehr im Fokus als Gott und deswegen auch in ihrem Gottesverhältnis immer wieder Problem. Wenn wir wirklich dieses erste Gebot leben, Gott zu ehren, ihm den Raum zu geben, der ihm gebührt, dann wird sich unser Leben einfach in seinem Sinne ordnen. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, deinen Nächsten wie dich selbst. Und so mich einfach beschäftigen mit dem, was Gott über mich sagt und seine Wahrheiten annehmen. Ich würde mit uns beten und an dieser Stelle Punkt machen. Herr Jesus, uns ist an dieser Stelle bewusst, dass wir viele deiner Wahrheiten über uns nicht kennen oder außer Acht lassen. Dass du uns neu einfach an deine Wahrheiten führst und dass wir mehr und mehr einfach dieses falsche Denken ablegen können und eben befreit leben dürfen, weil wir verstanden haben, wie du uns siehst. Wir freuen uns, dass du uns angenommen hast, dass wir sicher sind bei dir, bedeutungsvoll, dass du einen Unterschied machen willst durch uns. Dass du uns befähigst und brauchbar machst, auch einfach in dieser Welt Licht und Salz zu sein. Du weißt, wie viele Versuche wir vielleicht auch hinter uns haben, das aus eigener Kraft zu tun, die uns schier an den Rand der Verzweiflung gebracht haben. Jetzt beten wir neu einfach, dass du in uns Raum gewinnst, dass deine Jesusart uns bestimmt und etwas davon durchkommt, auch in den Begegnungen uns selbst gegenüber und auch anderen Menschen. Wir danken dir, dass du uns liebst, wie keiner das tun kann. Amen.